schön, dass ihr alle da seid. Heute ist es ein bisschen dünner gesät, aber der Herr ist da. Amen. Halleluja. Amen. Ich hoffe, du bist mit Erwartung gekommen. Ja, Amen. Mit Erwartung, der Herr wird deine Erwartungen übertreffen. Amen. Ich komme gerade aus einem tollen Wochenende aus Liège, aus Belgien. Hat dort viel erlebt, viele Wunder erlebt, Heilungswunder erlebt. Auch Heilungswunder, die live passiert sind, vorne vor allen Leuten. War einfach toll gewesen. Ich bin erfüllt, ich bin dankbar und der Herr hat uns wirklich eine tolle Zeit geschenkt in Liège. Und am liebsten wäre ich da geblieben, gar nicht mehr hergekommen. Und zwar, ja, nee, jetzt erkläre ich warum. Ja. Weil heute die Botschaft gar nicht so mein Stil ist, überhaupt nicht meine Richtung ist, aber ich werde sie trotzdem predigen. Halleluja. Weil ich muss ja gehorchen, ne? Oder? Ja, es ist immer besser zu gehorchen, ne? Genau. Und ich weiß nicht, wie viele mich nach der Predigt noch mögen werden, vielleicht weniger als jetzt. Aber mich muss auch keiner mögen, ihr müsst den Herrn mögen. Ja? Ich werde sie trotzdem predigen. Die waren mir schon öfter auf dem Herzen gewesen, diese Predigt. Ich habe sie mir immer verkniffen und jetzt hat das Verkneifen ein Ende. Ja, und zwar haben wir jetzt ja, ich weiß nicht, 2 Jahre Wake Up hinter uns, oder? 2 Jahre. Ne? Und es gab viele Themen, wir haben gesprochen über Heilung, wir haben gesprochen über Gottes Führung, über das siegreiche Leben in Christus und ganz viele Sachen, über den Glauben an sich und so viele Dinge, die die Erweckung nach vorne bringen können. Ja? Dinge, die wir tun können, um hier in Deutschland, in der Familie, in der Gemeinde, im Umfeld Erweckung zu bringen. Das ist ganz toll. Ja? Wir haben viele geistliche Prinzipien gehört und heute wird es ein bisschen materiell. Man kann die geistlichen Prinzipien verstärken. Und jetzt gehen bei manchen schon die Klappen zu. Oh nein. Okay, heute Abend geht es ums Geld. Oh nein. Ja, danke schön. Also die afrikanischen Geschwister sind da ganz unverklemmt. Halleluja. Und hier bei uns muss ich mal aufpassen. Mal ganz vorsichtig mit nicht? Wie ein rohes Ei, das Thema hin und her bewegen, ohne es fallen zu lassen. Ja? Also, heute geht es ums liebe Geld. Ja, und mir geht es darum, dass wir als Christen, glaube ich, wenn wir Erweckung wollen, noch viel mehr bewegen können, wenn wir Finanzen investieren ins Reich Gottes. Ganz wichtig, ich sage nicht Finanzen investieren nach GEN. Bitte tut das ist gut. Aber ich spreche heute von Prinzipien, die dir helfen werden, dass du gesegnet bist und deine Gemeinde gesegnet ist und Missionswerke gesegnet sind und dass Deutschland sich verändert und Europa sich verändert, weil du investierst ins Reich Gottes. Und ich sage ganz bewusst, investieren. Wenn du ins Reich Gottes hineingibst, dann ist das Geld nicht weg. Dann hast du investiert. Und viele von euch, die hier sitzen, ich spreche jetzt mit Leuten, ich kenne euch alle, die meisten persönlich, oder viele von euch persönlich. Ja. Ich weiß, hier ist ein Geber dabei. Ihr gebt in eure Gemeinden hinein, ihr gebt auch zu GEN hinein. Fühlt euch nicht überrumpelt. Es sind generelle Prinzipien, die für mich auch funktionieren. Die wir als Familie auch praktizieren. Ja. Wir geben auch. Halleluja. Und ich glaube, dass wir geben sollten aus freudigem Herzen. Und wenn du nicht weißt und keinen Glauben hast zum Geben, gib bitte nicht. Und keine Angst, entspannt euch alle, es geht nachher nicht der Klingelbeutel rum. Nein, okay? Ihr könnt also ganz getrost dort am Spendenkasten vorbeigehen, da ist keiner, der kontrolliert, alles gut. Aber ich glaube, wenn wir Christen unsere Ressourcen zusammentun, sei es in der Gemeinde, sei es in Missionswerken, dann können wir ganz viel bewegen im Reich Gottes. Amen. Wisst ihr, in anderen Kreisen, muslimischen Kreisen, da wird das Geld unter den Leuten zirkuliert. Und wir Christen zirkulieren das Geld schön durch das weltliche System. Das ist falsch. Wir sollten das Geld zirkulieren unter Christen, in christlichen Werken. Wir sollten investieren ins Reich Gottes. Und das funktioniert tatsächlich. Halleluja. Amen. Und eine ganz wichtige Sache, da will ich mich ganz bewusst distanzieren von Leuten, die Druck machen zum Geben. Wenn du Druck fühlst heute Abend, dann gib bitte nichts, okay? Was mit Druck passiert, kommt nicht vom Heiligen Geist. Wir sollen fröhliche Geber sein. Und wenn ich weiß, dass ich ins Reich Gottes investiere, dann kann ich fröhlich geben. Halleluja. Weil ich weiß, das Geld ist nicht weg, es ist gut angelegt. Und da kriege ich nicht nur 5 oder 7 oder 10%, da gibt es 1000%, das 100-fache. Halleluja. Und wenn ich das weiß, dann warte ich und Mensch, wann kommt denn der Klingelbeutel? Ich möchte endlich wieder investieren. Halleluja. Und viele von uns, gerade hier im westlichen Kontext, wir sind so verklemmt. Und wenn der Klingelbeutel mal nicht rumgegangen ist in der Gemeinde, Schwein gehabt, da. Total verdreht. Wenn der Klingelbeutel nicht rumkommt und sagt, Mensch, ihr habt doch gar nicht eingesammelt, ich will investieren. Das ist die richtige Denke. Ich glaube, wenn wir aufhören würden zu sorgen und anfangen würden zu investieren, würde Gott anfangen zu sorgen. Amen. Amen. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, über einen Namen Gottes sprechen, der dein Geben, dein Leben total revolutionieren kann. Und zwar über Yahweh Jireh. In Englisch Yahweh Jireh oder Jehovah Jireh, ja? Yahweh Jireh. Und Yahweh Jireh bedeutet der Gott, der vorsieht und der vorsorgt und der versorgt. Halleluja. Und wenn du weißt, dass Gott versorgt und vorsorgt, dann kannst du aus freien Stücken geben. Halleluja. Das musste ich auch lernen. Bei mir war das ein langer Prozess gewesen. Aber ich habe gelernt, hey, Gott sorgt für mich. Und ich kann mich tatsächlich auf Gott verlassen. Er lässt mich nicht hängen. Wie viel mehr könnten wir tun? Wie viele freigestellte Mitarbeiter, vollzeitige Mitarbeiter könnten wir haben, wenn wir Leute hätten, die sagen würden, ja, ich glaube dem Wort Gottes. Wenn Gott sagt, er versorgt mich, dann wird er mich versorgen. Wenn wir Gott beim Wort nehmen und verstehen, dass er Yahweh Jireh ist, dann werden plötzlich ganz viele Mitarbeiter frei, die sagen, hey, ich kann jetzt 8 Stunden mindestens am Tag nur für Jesus arbeiten. Ich bin einer von diesen Leuten. Halleluja. Das war eine lange Phase. Ich musste Vertrauen lernen. Ich musste abgeben lernen. Aber weißt du was? Es funktioniert. Seit über 11 Jahren funktioniert das. Und wie viele mehr Leute könnten freigesetzt werden? Und wie viel mehr könnten wir bewegen hier in Deutschland, in Europa, weltweit, wenn wir Leute hätten, die sagen, ja, ich bin da, vollzeitig, für Jesus. Das braucht Finanzen. Ja, das braucht Finanzen. Hast du Glauben? Dann tu es doch. Gott sagt, ich werde dich versorgen. Gott ist Yahweh hier. Lass uns einmal lesen aus 1. Mose 22. Und das Spannende ist, die Bezeichnung Yahweh hier kommt nur ein einziges Mal vor in der ganzen Bibel. Ein einziges Mal. Und trotzdem ist sie genauso wahr. Amen. Er heißt nicht nur Yahweh hier, er heißt Yahweh Rapha, Yahweh Rui, er heißt Yahweh Nissi und. Yahweh Zidkenu, Yahweh Shammah, die ganzen Sachen, ist alles da. Aber er heißt auch Yahweh hier. Sag mal Yahweh hier. Okay. Das ist eine Bezeichnung für Gott, ein Name Gottes. Lass uns mal gemeinsam lesen, 1. Mose 22, von 1 bis 14. Wir werden heute viel lesen. Ihr kennt die Geschichte mit Abraham. Ja, Abraham hat jetzt viele Jahre gewartet. Er hat geglaubt, dass ein Sohn kommen würde. Er hat an Gott festgehalten. Und dann ist der Isaak tatsächlich geboren worden. Und eines Nachts wird Abraham geweckt von Gott. Und Gott sagt, Abraham, ich möchte, dass du deinen einzigen Sohn opferst. Abraham kannte die Stimme Gottes, er weckt morgens auf und sattelt seinen Esel und los geht's. Er nimmt Isaak mit, die sind unterwegs und er ist drauf und dran, seinen Sohn zu opfern. 1. Mose 22, ich lese mal von Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Er wusste, da wird geopfert. Übrigens, ganz spannend, manche Bibelausleger glauben, dass der Berg Moria damals Golgatha war. Der gleiche Berg, wo Jesus ungefähr 1800 Jahre später gekreuzigt wurde, an der gleichen Stelle vielleicht sogar. Okay, nur nebenbei. Vers 5. Da sprach Abraham zu seinem Knecht, bleibe hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Übrigens hatte Abraham Glauben, dass auch selbst wenn Isaak stirbt, Gott ihn auferwecken würde. Er sagt, ich komme zurück mit ihm. Vers 6, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Und dann jetzt wird Isaak wieder so ein bisschen fragen. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? War nicht nur eine Frage für die Zeit damals, das war eine prophetische Frage. Wo ist das Lamm? Vers 8. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Leute, Abraham war drauf und dran, seinen Sohn zu opfern. Und wisst ihr, wenn ein Kind verunglückt, ist schrecklich genug, ja? Aber er war drauf und dran, seinen einzigen Sohn, seine Hoffnung, seine Zukunft, seine Verheißung umzubringen, zu töten. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Ich weiß nicht, was die beiden gesprochen haben. Und um diese Zeit war der Isaak kein kleiner Junge mehr. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht Isaak geweint hat und Abraham geweint hat. Es war eine dramatische Situation. Aber Abraham hat Gott gehört und er war gehorsam. Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Total perverses Bild von Gott. Gott möchte, dass ich meinen Sohn schlachte. Ist Gott wirklich so? Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und zu und sprach, Abraham, Abraham, der antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Wir sprechen hier nicht von 5 Euro im Klingelbeutel. Seinen einzigen Sohn war er bereit, dahin zu gehen, zu schlachten. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Yahweh Jireh. Abraham sprach, dieser Ort heißt Yahweh Jireh. Sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Das ist der Berg, dort ist Yahweh Jireh. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und so weiter. Spannend ist hier, dass Abraham sagt, dieser Ort ist Yahweh Jireh. Es ist eine Bezeichnung für Gott, aber er sagt, dieser Ort heißt Yahweh Jireh. Gott ist nämlich nicht überall Yahweh Jireh. Gott offenbart sich nicht überall als Yahweh Jireh. Er offenbart sich an gewissen Stellen als Yahweh Jireh. Amen. Als der Gott, der vorsieht und der Gott, der vorsorgt. Das heißt, Abraham merkte, Gott hat alles wunderbar geplant. Da gab es einen Widder, der hat sich dort verfangen und den hat Gott dorthin geschickt. Und jetzt musste sein Sohn nicht sterben. Der Widder starb an seiner Stelle. Yahweh Jireh. Der Herr hat vorgesorgt. Und wenn du durch schwierige Zeiten gehst und Probleme hast und Herausforderungen hast und vor Bergen stehst, dann denke daran, Gott ist Yahweh Jireh. Gott liest die Zeitung von morgen. Hallo? Gott weiß, was morgen auf dich zukommt und er ist ein guter Gott. Er sagt nicht, ach ja, Mensch, morgen hat ja Daniel ein Problem. Nein, er sagt, morgen hat Daniel ein Problem, deswegen bin ich Yahweh Jireh. Ich habe vorgesorgt, ich habe schon eine Lösung für morgen. Halleluja. Und plötzlich kann ich ganz entspannt und voller Glauben vorwärts gehen, weil ich weiß, Yahweh Jireh, Gott sieht vor. Halleluja. Amen. Und ich glaube, Abraham glaubte fest im Herzen, Gott hat irgendwas im Plan, irgendwas wird passieren und ich werde mit Isaac zurückkommen. Er sagt, ich werde zurückkommen mit ihm, ich komme zurück mit ihm. Aber das Spannende ist, er sagt nicht nur, Gott ist Yahweh Jireh, er sagt, dieser Ort ist Yahweh Jireh. Und heute möchte ich euch durch die Bibel führen und zwei Prinzipien aufzeigen. Das eine ist, Gott ist Yahweh Jireh, wenn wir gehorchen. Dazu gehört auch am richtigen Ort sein. Amen. Sowohl geografisch, als auch geistlich, als auch emotional. Wenn wir am richtigen Ort sind, dann sorgt Gott für uns. Gott war nicht Yahweh Jireh für Abraham am Fuß des Berges. Da war er nur ein Gott der Verheißung. Aber als Abraham im Willen Gottes war und drauf und dran war, seinen Sohn zu opfern, da war Yahweh Jireh, Yahweh Jireh. Wenn du im Gehorsam Gottes bist, wird Gott für dich sorgen. Glaubst du das?
Amen.
Das funktioniert. Wenn du im Willen Gottes bist, dann sorgt Gott für dich. Halleluja. Das zweite Prinzip ist, und jetzt wird es wieder haarig. Du musst im Gehorsam sein und du musst immer geben. Amen. Egal was du hast, ob du Zeit hast, Ideen hast, ob du Geld hast, ob du ein Stück Brot hast, egal was du hast, du musst immer etwas geben. Abraham gab seinen Sohn. Wenn du Hebräer liest, wirst du herausfinden, dass Abraham seinen Sohn geopfert hat, heißt es dort. Im Herzen war der Sohn schon weg, er war geopfert. Er hatte Hoffnung auf die Auferstehung, dass er zurückkommt, aber im Herzen hat er ihn schon abgegeben. Abraham war am richtigen Ort, er gab seinen Sohn. Gott sagt, wow, jetzt kriegst du Segen. Ich werde deine Nachkommen mehren. Was hat Abraham gesät? Einen Sohn, korrekt? Amen. Er hat einen Sohn abgegeben. Gott sagt, jetzt will ich dir Nachkommen schenken, wie Sand am Meer. Das funktioniert. Gott ist ein Gott der Saat und Ernte. Der Saat und Ernte. Er hat Jesus geschickt. Er hat Jesus gesät. Und plötzlich haben wir hier inmitten Christen. Amen. Wegen Jesus. Es hat funktioniert. Der Same ist in den Boden gefallen. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Und plötzlich wachsen so viele Christen überall. Halleluja. Amen. Und jetzt gehen wir durchs Alte Testament und ich werde euch einige Stellen zeigen, wo diese beiden Prinzipien immer wieder funktionieren. Wo immer diese beiden Prinzipien funktionieren. Gehorsam im Reich Gottes und geben. Das ruft Jahwe Jireh hervor. Wenn du gehorsam bist, am richtigen Ort bist, das Richtige tust und gibst, wird Gott dich versorgen. Amen. Das funktioniert ganz real. Das kann man in Euros nachweisen. Das kann man in Gesundheit nachweisen. Das kann man in Eheglück nachweisen. Das kann man in gesunden Kindern nachweisen. Das funktioniert. Gib und du wirst bekommen. Psalm 78. Da geht es darum, dass Gott das Volk Israel herausgeführt hat und er hat sie versorgt mitten in der Wüste. Das funktioniert auch. Sie waren gehorsam, sind Gott gefolgt. Sie sind diesem Gott gefolgt in die Wüste hinein. Ja, da gab es keine Wasserhähne. Halleluja. Wasser kommt aus dem Wasserhahn, ne? Und Strom aus der Dose. Das gab es nicht, da gab es keine Wasserhähne. Da war Wüste. Und da waren 600.000 Männer außer Frauen und Kinder unterwegs. 600.000 Männer. Ungefähr 2,5 Millionen Menschen auf einer Wüstenwanderung ohne Wasser. Und Gott sagt, hey, ich bin Jahwe Jireh. Und da haben wir Angst um unsere Altersvorsorge. Gott kann 2,5 Millionen Menschen versorgen in der Wüste. Das funktioniert. Psalm 78, Vers 15. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Hi. Plötzlich, hey, es gibt Wasser in der Wüste. Wenn du gehorsam bist und Gott folgst, der Feuersäule folgst, der Wolkensäule folgst, in Gottes Willen bist. Und Gott sagt, da waren Fluten in der Wüste. Das gibt's gar nicht. Das gibt's doch. Moment mal, wir sind doch in Zeiten der Finanzkrise. Ja, ich mach nicht mit. Ich meine, wenn du mitmachen willst, ich nicht. Ich bin angeschlossen an das göttliche Prinzip. Ich glaube an Sehen und Ernten. Ich glaube an Geben und Empfangen. Halleluja. Das funktioniert. Das kann ich euch bestätigen. Amen. Fragt meine Frau, es funktioniert. Amen. Wenn du arm dran bist, kannst du es dir nicht erlauben, nicht zu geben. Du musst geben. Nicht, weil Missionswerke und Gemeinden deine 5 Euro brauchen. Die können auch ohne 5 Euro. Aber weil du eine Saat geben solltest, einsehen solltest. Ein Bauer ist da auch nicht so bekloppt und sagt, Mensch, hey, heute, dieses Jahr sehe ich mal nichts ein. Ich glaube an die Gnade Gottes. Wenn du im Frühling nichts einsehst, kannst du im Herbst nichts ernten. Und wenn du in mageren Zeiten nichts siehst, werden keine besseren Zeiten kommen. Amen. Lass uns weiterlesen, der gleiche Psalm. Sie haben also erlebt, Gott kann Wasser aus den Felsen hervorbringen. Toll. Und sie waren trotzdem im Zweifel. Das Volk Israel. Siehe, sagten sie, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er auch Brot geben? Ha, Gott, Wasser kannst du, aber Brot, das will ich auch mal sehen. Oder? Und dann heißt es in Vers 21, darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig. Warum wurde Gott zornig? Weil das Volk nicht glaubte. Unser Unglaube hier in Deutschland, unser Mangel an Vertrauen Gott gegenüber, auch für die Versorgung, ist ein Offense, sagen wir in Englisch, ist eine Beleidigung gegen Gott. Amen. Und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet, Vers 24, und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und zu ihnen und ihnen Himmelskorn gegeben. Und dann Vers 27, es gab nicht nur Wasser, es gab nicht nur Brot, es gab noch was aufs Brot. Halleluja. Amen. Er sagt nämlich in Vers 27, er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer. Schlaraffenland. Ja, da kamen die Hühnchen von oben heruntergepurzelt. Halleluja. Die mussten nichts tun. Die mussten nur Gott vertrauen. Und sie mussten also Gott glauben, auf dem richtigen Ort sein. Gott sagt, hier regnet's, Wachtel. Ja, das war nur damals im Alten Testament. Das kann heute nicht passieren, oder? Halleluja. Amen. Gott kann Geld regnen lassen, wenn er möchte. Grüne Scheine, wenn er möchte. Amen. Wenn er möchte. Es wächst meistens nicht an Bäumen und fällt meistens nicht vom Himmel, aber es kann passieren. Gott kann das. Amen. Und manchmal gebraucht er zwischengeschaltete Geber. Aber nicht immer. Amen. Und dann gab es mitten in der Wüste für 2,5 Millionen Menschen gab es was zu trinken und Döner. Ja, Brot mit Fleisch. Oder Burger, Brot mit Fleisch. Für 2,5 Millionen Menschen in der Wüste. Damals kannten die noch kein Drive-Thru bei McDonald's. Ja? Und Gott sagt, hey, ich habe was Besseres für euch. Ich habe einen Lieferservice. Und er schickt ihnen Wasser und Brot und Wachteln und sagt, nehmt es. Gott kann dich versorgen. Und wenn du Christ wirst, musst du nicht arm sein. Amen. Wir haben ja so oft noch so ein altes Denken, nicht? Je ärmer, desto frommer. Hm? Kennt ihr das? Ja? Francis von Assisi, Franziskanerorden, ja. Oder das Gelübde der Armut. So ein Mist. Ich glaube nicht an ein Gelübde der Armut. Ich glaube an ein Gelübde des Wohlstands und des Segens und des Überflusses. Und zwar so viel, dass ich abgeben kann. Amen. Das möchte Gott. Aber wie funktioniert das? Ich muss gehorsam sein, ich muss geben. Halleluja. Lass uns weiterschauen. Da gab es einen Mann namens Simson. Im Englischen heißt er Samson. Amen. Samson. Halleluja. Aber Simson, ja. Simson war ja der Herkules, denken viele, war er gar nicht. War wahrscheinlich ein schmächtiger oder normal gewachsener Mensch. Denn alle, die ihn sahen, haben sich gewundert, dass er so viel Kraft hatte. Ja. Er sah von außen gar nicht so stark aus. Die waren alle überrascht, Mensch, der hat ja Muckis. Ja, das sieht man gar nicht. Das war Gottes Kraft gewesen. Und eines Tages war Simson unterwegs im Auftrag des Herrn, alttestamentlich, und er hat so 1000 Philister erschlagen. Und er hat kein Schwert gebraucht, er hat ein Eselskinnbacken gebraucht. Er kam dorthin, er war auf der Arbeit, Gott hat ihn geschickt, er war vom Heiligen Geist getrieben. Und was findet er dort, Timmy, darf ich mal? Ein Eselskinnbacken. Gerade was da so rumlag auf dem Boden, hat sich gewandt, fing an, bam! 1000 Philister erschlagen. Ist nicht so appetitlich. Aber er hat es getan im Auftrag des Herrn. Er war gehorsam und er erschlägt 1000 Philister, ja, die Feinde Israels. Und dann ist er durstig. Kein Wunder, bei 1000 Philistern wird man durstig. Ja. Und dann sagt er zu Gott, und er ist ganz verzweifelt. Jetzt könnt ihr mal aufschlagen, Richter 15, Vers 18. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun an Durst sterben? Und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Ich habe für dich gearbeitet, Gott. Ich habe mich aufgerieben für dich. Ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich bin am Ende. Ich bin aufgerieben. Gott, was soll ich jetzt tun? Und Gott sagt, was hast du in der Hand? Ein Eselskinnbacken. Plötzlich öffnet sich der Eselskinnbacken und fängt an zu trinken. Ich weiß nicht, was eure Übersetzung sagt. Manche Übersetzungen sagen, ja, er öffnete die Stelle in Lehi. Und weißt du, im Hebräischen heißt Lehi immer noch Eselskinnbacken. Er öffnete die Stelle im Eselskinnbacken. Und plötzlich kam Wasser aus dem Eselskinnbacken. Habt ihr schon mal einen Eselskinnbacken gesehen, der einem durstigen Mann Wasser gegeben hat? Ich auch noch nicht. Aber Gott kann das. Amen. Amen. Gott kann das. Und Gott sagt dir heute, wenn du anfängst, mir zu dienen, auch wenn du nur einen Eselskinnbacken hast, du kannst nicht mal mit einem Schwert umgehen, du hast nur irgendeinen blöden Schuh, so einen Eselskinnbacken, und du tust damit, was Gott dir sagt. Du bist gehorsam, ja? Du investierst dich hinein, du gibst dich hinein. Dann sagt Gott, werde ich aus dem Eselskinnbacken Ernährung schaffen, deinen Durst löschen, ich werde dir helfen. Amen. Geschwister, habt keine Angst, in den Dienst zu gehen. Ich fordere euch heraus. Habt keine Angst, in den vollzeitigen Dienst zu gehen. Jesus Christus sorgt für dich. Amen. Darum geht es doch. Wir wollen doch die Welt erreichen, oder nicht? Und Gott kann aus so einem blöden Eselskin hacken, aus einem Schuh kann er Wasser kommen lassen. Halleluja. Amen. Dankeschön, Timmy. Dein Schuh. Und dann hat er getrunken, dieser Simson hat getrunken. Und dann heißt es, er hat 20 Jahre lang das Volk Israel gerichtet oder regiert. 20 Jahre lang. Das war ein gutes Wässerchen. Nachdem er das Wasser getrunken hatte, war er 20 Jahre lang fit. Halleluja. Er konnte das Volk Israel regieren für 20 Jahre. Ja, so ein Wasser mag ich auch gerne. Halleluja. Und die Bibel spricht vom lebendigen Wasser, von Strömen lebendigen Wassers. Halleluja. Und wenn du heute Abend ausgebrannt bist und müde bist und kaputt bist, ich kenne das, dann darfst du hinkommen in seine Gegenwart und sagen, Jesus, ich habe 1000 Philister erschlagen. Ich habe Dämonen ausgetrieben. Ich habe für dich gepredigt. Ich bin müde. Hilf. Und dann kommt Gott und er gibt dir neues Wasser. Halleluja. Das habe ich selbst erlebt. Das macht Gott. Dann hast du so einen Ballast auf dem Rücken, du bist müde und fertig und plötzlich kommt Gott und du bist im Lobpreis und plötzlich passiert und du kommst, wow, alles wieder gut. Dann fällt alles wieder ab, Halleluja. Gott sorgt für dich. Gott hat in den Eselskinnbacken für dich schon etwas hineingelegt. Er will für dich sorgen. Hab keine Angst. Junge Leute, hab keine Angst vor dem vollzeitigen Dienst. Ich sage nicht, dass jeder Prediger ist, nein. Aber egal, was du tust, tu es für Jesus. mit voller Kraft, im Bewusstsein, du bist im Reich Gottes und Gott wird für dich sorgen. Ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen. Ich arbeite, um die Welt zu verändern. Und Gott bezahlt mich. Halleluja. Amen. Halleluja. Jetzt kommen wir zu David. Ich möchte so ganz schnell ein paar Sachen aufzeigen. Immer diese beiden Prinzipien. Am richtigen Ort sein und geben. Am richtigen Ort sein und geben. Simson war am richtigen Ort. Er war geschaffen worden, er war gesalbt worden, um die Philister zu zerstören. Er hat am richtigen Ort gedient. Und zweitens, er hat sich ganz hingegeben. Er hat seine Energie investiert bis zur Erschöpfung. Und Gott sagt, ich habe was für dich. Amen. Ich bin Jahwe Jireh. Jetzt kommen wir zu David. Ganz kurz zusammengefasst, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die meisten von euch. David zettelt eine Volkszählung an, gegen Gottes Willen. Die Leute werden gezählt, Gott wird zornig. Und Gott erlaubt David, sich drei Strafen, also eine von drei Strafen auszusuchen. Und David entscheidet sich, ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, bitte 3 Tage Pest, das ist okay. Ja, schlimm genug. 3 Tage Pest und dann ist alles wieder vorbei. So, das ist die Vorgeschichte. Und dann heißt es in 1. Chronik 21, Vers 18, und der Engel des Herrn befahl Gad, David zu sagen, dass er hinaufgehen solle, um dem Herrn ein Altar aufzurichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Eine ganz klare Anweisung. Der Prophet Gad bekommt eine Anweisung, dem David zu sagen, David, jetzt aufstehen, losgehen. Und zwar an einen ganz bestimmten Ort, geografisch festgelegten Ort. Da gehst du bitte hin. Und da geht David auch hin. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, dass dieser im Namen des Herrn geredet hatte. Und Ornan wandte sich um und sah den Engel und seine 4 Söhne versteckten sich mit ihm. Ornan drosch aber gerade Weizen. Das heißt, die haben gesehen, wie der Engel kam und die Leute anfingen dort nicht zu töten, als Strafe. Und Gott schickt David genau an den gleichen Ort. Und David kam zu Ornan und Ornan blickte um sich und sah David und er ging aus der Tenne heraus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht zur Erde. 22. Und David sprach zu Ornan, gib mir den Platz der Tenne, damit ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Um den vollen Geldwert sollst du ihn mir geben, damit die Plage von dem Volk abgewendet wird. Und jetzt fängt der Ornan an zu sagen, Mensch, das ist nicht schlimm, du bist doch der König, hier hast du den Platz umsonst und du hast die Rinder umsonst und hier habe ich noch einen Dreschwagen, kannst du alles haben, kostenlos. Und was sagt David in Vers 24? Aber der König David sprach zu Ornan, nicht so. Sondern ich will es um den vollen Geldwert kaufen. Er bestand darauf, ich will dafür bezahlen. Denn ich will nicht für den Herrn nehmen, was dir gehört und umsonst Brandopfer bringen. Das mache ich nicht, sagt David. Er hat was kapiert. Wenn du Gottes Herz bewegen willst, dann musst du am richtigen Ort sein und du musst was geben. David sagt, das funktioniert so nicht. Ornan, du bist ein lieber Mann, gut gemeint von dir, aber diesmal nicht. Ich will das bezahlen. Halleluja. Und er bezahlt den Ort und er opfert der Brandopfer für den Herrn und die Plage stoppt. Amen. Der Engel hört auf, die Menschen zu strafen und zu schlachten. Der Gehorsam war wichtig, der richtige Ort und das Geben war ganz wichtig. Wir gehen weiter, wir kommen zu Elia. Das gleiche bei Elia, dieser haarige Mensch, dieser komische Mensch, dieser wilde Mensch, der Elia, der Prophet. War ein ganz eigenartiger Mensch. Und dieser Elia hat vom Herrn einen Auftrag bekommen, er soll sich verstecken. Und er versteckt sich für 3,5 Jahre ungefähr. Und in den 3,5 Jahren passiert einiges bei Elia. Wenn ihr aufschlagen wollt, 1. Könige 17. Und das Wort des Herrn, da ging an ihn folgendermaßen. Geh fort von hier. Okay? Er sagt, jetzt aufstehen, losgehen. Und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Halleluja. Er sagt, die werden dich nicht hier versorgen, die Raben. Die Raben flattern nicht hier. Die Raben flattern nur am Bach Krit. Geh zum Bach Krit. Amen. Er musste sich aufmachen. Er musste gehorsam sein. Und weil er gehorsam war, hat er immer wieder frisches Wasser gehabt aus dem Bach und Fleisch gehabt. Und Brot gehabt, irgendwie bekannt, oder nicht? Ja, genauso wie Israel. Warum? Er war gehorsam. Er ging dorthin. Vers 5. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Er ging hin und er hat Wasser gehabt, Brot gehabt und sogar was aufs Brot gehabt. Und wenn du heute dorthin gehst, wo Gott dich haben möchte, geistlich, geografisch, dienstlich, emotional, wenn du im Willen Gottes bist, sag Gott, ich werde die Raben schicken. Amen. Halleluja. Und die Raben können ganz verschieden aussehen. Vielleicht auch gefaltete Geldscheine als Raben können auch helfen. Amen. Aber es kann ein Umschlag sein, ein Briefkasten. Es können zig Sachen sein, aber Gott, ich schicke dir die Raben, wenn du an meinem Ort bist. Du musst von hier weggehen, du musst dorthin kommen, dorthin. Dort sind die Raben, nicht hier. Elia hat das gemacht. Er erlebte Gottes Versorgung. Es geht weiter. Elia sagt, Gott sagt zu Elia in Kapitel 17, Vers 8. 1. Könige 17, 8. Da erging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen. Gott spricht schon wieder. Also eine Weile ist Elia am Wasser, er trinkt das Wässerchen. Er isst jeden Tag Döner, ist ganz zufrieden, alles ist gut. Und dann sagt Gott plötzlich in Vers 9, mach dich auf und geh nach Sarpa, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Amen. Gott sagt, hier ist jetzt zu Ende, dein Auftrag ist zu Ende. Mach dich auf, geh dorthin. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Wow. Eine Witwe, mich mit Nahrung versorgen, das ist doch unmöglich, unlogisch. Sowas macht man nicht. Und Gott sagt, wenn du mir gehorchst, wenn du hier weggehst und dorthin gehst, dort wird Versorgung sein. Und wie viele von uns haben die Versorgung Gottes verpasst, weil wir nicht dort sind, wo Gott uns haben möchte. Weil wir nicht das tun, was Gott uns tun haben möchte. Amen. Aber wenn du in Gottes Willen bist, dann sagt Gott, ich werde für dich sorgen. Das verspricht Gott. Er ist Yahweh Jireh. Er ist der Gott, der vorsorgt. Aber Abraham nannte nicht nur Gott Yahweh Jireh, er nannte den Ort Yahweh Jireh. Du musst am richtigen Ort sein und dann wirst du Yahweh Jireh erleben. Halleluja. Amen. Und so ging er hin, dorthin nach Zapat, und er traf tatsächlich diese Frau. Und er sprach zu ihr, hole mir noch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Leute, es war Trockenzeit, es war Dürre, da gab es kaum noch Wasser. Und Elia sagt, ich will Wasser, bitte ein Glas Wasser. Dreist, oder so ein Prophet. Und dann ist sie auf dem Weg und will ihm Wasser holen. Und dann heißt es im Nachhinein, Vers 11, als sie nun hinging, um es zu holen, rief er nach und sprach, ach ja, ne, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Ich habe Hunger. Elia, checkst du es nicht? Es ist Hungersnot. Wir haben kaum noch Wasser. Wir haben kein Brot mehr, kein Fleisch mehr. Und du willst Brot haben? Wasser und Brot. Und dann fängt sie an zu sagen, wie es ihr geht. Sie erklärt alles. Und Elia spricht zu ihr in Vers 13. Das musst du dir zu Herzen nehmen. Das müssen wir uns heute zu Herzen nehmen. Vers 13. Elia spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Ich will dir nicht ans Portemonnaie. Ich will dich segnen, sagt Elia. Amen. Hab keine Angst, Witwe. Fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch, jetzt kommt aber ein Haken. Doch bereite mir davor zuerst, Moment, so ein dreister Prophet, oder? Keine Manier. Er sagt, hey, du holst jetzt Wasser für mich und dann machst du mir ein Stück Brot und dann sehen wir, wie es weitergeht. Er besteht darauf, zuerst was zu essen zu bekommen von ihr. Ganz unverschämt. Ich hätte damals der Elia, oder hätte Elia zu unseren Zeiten gelebt, hätte er wahrscheinlich jetzt ganz viele E-Mails bekommen. Er sagt, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Ist das nicht unverschämt? Der Junge ist kurz davor zu sterben, die Frau ist schon total abgemagert, die waren drauf und dran, ihr letztes Todesmahl zu essen und dann zu sterben. Und Elia sagt, hey Leute, ich zuerst, bitteschön. Ja, war Elia so komisch, war Elia so gefühlslos, war er nicht. Elia kannte nämlich Yahweh Jireh. Elia wusste, wie Yahweh Jireh funktioniert. Amen. Er wusste, wenn wir am richtigen Ort sind, und er wusste genau, Gott hat mich geschickt nach Sapa in Sidon zu der Witwe. Okay, angekommen, ich bin am richtigen Ort, hier ist okay. Und er wusste ganz genau, es muss was passieren. Die Witwe muss was? Sie muss etwas geben. Halleluja. Und sie musste ihr letztes Brot abgeben an den Propheten. Und dann würde etwas passieren. Das wusste Elia. Elia war nicht gemein. Elia kannte Yahweh Jireh. Halleluja. Und weil er Yahweh Jireh kannte, sagte er, hey, das Beste, was du jetzt machen kannst, als arme, hungrige, sterbende Frau, gib das Letzte ab. Leute, wenn du nichts mehr zu essen hast, ja, und noch 2 Tage zu leben hast, und dann ein Stück Brot abgibst, das macht nicht mehr den großen Unterschied, oder? Ob du einen Tag länger lebst oder einen Tag kürzer, oder? Ist doch so. Und er sagt, hey, versuch's doch mal, gib mir das Stück Brot, gib es mir ab. Ich will nicht, gib es mir ab. Vers 14, denn so spricht der Herr, jetzt kommt die Lösung. So spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden. Und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, der der Herr es auf dem Erdbogen regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Das heißt, sie ging hin und machte ihm erst einen Fladen und dann erst aßen sie. Und er aß zuerst, Elia. Und er aß und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Halleluja. Ja. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Halleluja. Amen. Das funktioniert. Jahwe Jireh funktioniert. Wenn du am richtigen Platz bist, wenn du gehorsam bist und gibst, wird sich das, was du gibst, multiplizieren. Halleluja. Und wenn wir heute das einmal begreifen und glauben würden, dann würden unsere Gemeinde nie wieder ein Problem haben mit Finanzen. Dann würden Missionswerke nur so aus dem Boden sprießen. Dann würden Dinge verändert werden hier in Deutschland und weltweit. Amen. Dann müssten die Pastoren keine alten Gurken mehr fahren. Halleluja. Dann gibt es gute Autos für Pastoren. Amen. Ja. Und du musst nicht arm sein und Diener Gottes sein. Gott will dich segnen. Gott will dich versorgen. Aber du musst am richtigen Platz sein. Und du musst geben. Und Gott wird dir zurückgeben. Amen. Es ging weiter. Der Jahwe Jireh taucht immer wieder auf im Alten Testament. Das gleiche mit dem Nachfolger Elias, Elisa. Elisa ist jetzt da. Elia ist in den Himmel gefahren. Elisa kommt. Eine Frau kommt zu Elisa und sagt, Elisa, mein Ehemann, der Prophet, ist verstorben. Ich hab Kinder hier zu versorgen. Wir haben Schulden. Die wollen mir die Kinder wegnehmen, um die Schulden zu bezahlen. Was können wir machen? Und wenn ihr mal nachschlagt, 2. Könige 4, Vers 2. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Na, sie kommt zu Elia und sagt, hey, die nehmen mir die Kinder weg. Ich habe Schulden. Dann sagt Elia ganz komische Worte. Geh auch zum Schuldenberater, oder? Schuldenberater. Lass dich beraten, oder? Oder ich habe hier noch 5 Euro, kannst du haben, hier, für dich. Ich helfe dir. Ich leiste meinen Beitrag zur Schuldentilgung. Hier hast du 5 Euro. Nein, ganz anders. Elisa kennt auch Jahwe Jireh. Elisa sagt, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Moment, ich habe doch nichts mehr. Er sagt, was hast du im Haus? Du musst noch irgendetwas übrig haben. Ich brauche etwas, was du geben kannst. Halleluja. Was hast du im Haus? Und was sagt sie? Oh, ja, eigentlich nichts. Moment. Eigentlich nichts. Vers 2. Deine Magd hat nichts im Haus. Ah, ja. Ich habe noch einen Krug mit Öl, den habe ich noch. Ha. Eingefallen, da war noch was in der Ecke. Irgendwo habe ich noch ein bisschen was. Und Elisa sagt, okay, das reicht. Gut, das klappt. Er kennt nämlich Jahwe Jireh. Er sagt in Vers 3, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarn. Leere Gefäße und nimm nicht wenige. Moment mal. Also die Frau hat doch ein Problem, oder? Die ist doch arm, oder? Die braucht doch jetzt einen Haufen voller Gefäße, oder? Humanitäre Hilfe, korrekt? Ja? Also Pakete mit, so Weihnachtspakete mit, voll mit tollen Sachen, ja? Das brauchst du doch jetzt, oder? Eine Altkleidersammlung müssen wir jetzt veranstalten für die Frau, oder? So würden wir doch heute reagieren, nicht wahr? Leute, lasst uns mal sammeln, hier ist eine Schwester, die hat Not, lasst uns mal sammeln. Ist nicht schlecht, geht auch. Aber Elisa macht das viel besser. Er sagt, hey, hol dir leere Gefäße. Ich habe genug leere Gefäße. Jedes Gefäß in meinem Haus ist leer, bis auf das eine. Hol dir noch mehr leere Gefäße. Das ist komisch, oder? Aber Elisa kannte Jahwe Jireh. Halleluja. Er wusste, wenn diese Frau das, was sie hat, abgibt, dann wird sie viele Gefäße brauchen, um das aufzufangen, was Gott geben wird. Halleluja. Wenn du das bisschen, was du hast, abgibst, wirst du viele Gefäße brauchen, um das aufzufangen, was Gott dir schenken wird. Das musst du mir nicht glauben. Ich glaube das schon, ich habe schon erlebt. Halleluja. Amen. Und geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Eine ganz klare Ansage. Wo sollst du hingehen? In dein Haus. Schließ ab. Und da fängst du an, das Öl zu gießen. Das ist das gleiche Prinzip. Der richtige Ort in deinem Haus. An dem Platz, wo du und dein Ehemann Gott angebetet haben. Dort, wo du mit deinem Mann Gott gepriesen hast. Geh dorthin. Und was sollst du machen? Warten, bis das Öl regnet? Nein. In diesem Fall nicht. Was hast du? Gib doch was. Und sie musste die, aus ihrem eigenen Gefäß, musste sie Öl ausgießen in andere Gefäße. Sie musste abgeben. Amen. Und sie hat angefangen, das bisschen Öl, was sie hatte, abzugeben. Und plötzlich wurden alle Gefäße voller und voller und voller. Und sie sagt, hey, ich brauche noch ein Gefäß. Keine mehr da, alle voll. Halleluja. Und Jahwehir hat wieder gegrüßt. Hallo, Jahwehir lebt noch. Halleluja. Ich habe vorgesorgt. Wenn du am richtigen Platz bist, wenn du den Propheten gehorchst, dem Wort Gottes gehorchst und gibst, dann wirst du auch ernten. Halleluja. Das funktioniert tatsächlich. Und so wurde diese Frau versorgt. Das heißt in Vers 7. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Hey, es hat geklappt. Ja. Und einige von euch, die es probieren werden, werden genauso zurückkommen. Das funktioniert ja wirklich. Und sagt bitte nicht, dass wir hier Geld eintreiben für GEN. Spendet ruhig in eure Gemeinden. Versucht es mal. Ins Reich Gottes. Gebt das Geld den Armen. Es wird was passieren. Vers 7. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes und er sprach, geh hin und verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Boah. Ihr könnt von dem Rest leben. Gott kann dir so viel schenken, dass die Reste noch genug sind für dich zum Leben. Amen. Das ist ein göttliches Prinzip. Jetzt komme ich mal gegen alle und das tut mir jetzt leid, wenn es euch wehtut. Ich glaube nicht an den Zehnten. Ich glaube nicht an den Zehnten. Ja, Moment, ich weiß nicht, wo du herkommst. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht an den Zehnten. Ich glaube an 100%. Aha! Nicht 10%. Gott möchte deine 100%. Aber nicht, ich muss geben. Nein, Gott sagt, hey, wenn du mir glaubst, gib mir was. Das heißt, 100% werden Gott abgegeben. Und Gott sagt, wie viel du für dich behalten darfst. Von dem Übrigen darfst du leben. Halleluja. Und du wirst nicht schlecht leben vom Übrigen. Du wirst mehr als genug haben vom Übrigen. Amen. Und alle, die dir meinen, ja, wenn ich meine 10% gegeben habe, dann bin ich sicher. Ne? So ähnlich wie die Mafia bezahlt. Mafia geschmiert. Jetzt, ich habe Gott bezahlt, 10%. Jetzt werde ich nicht mehr krank. Jetzt bin ich gesegnet. Und mit den restlichen 90% mache ich, was ich will. Quatsch. Du bist noch kein Nachfolger Jesu. Du bist vielleicht ein Kirchgänger. Aber wenn du Jesus kennst und dich ihm ganz ausgeliefert hast, dann bist du bereit, die 100% ihm zu überlassen. Das heißt nicht, dass du dir keine Brötchen kaufen darfst, ja? Und dir kein Auto fahren darfst. Das meine ich gar nicht. Nein, Gott will dir noch mehr zurückschenken. Aber im Grunde genommen muss alles Gott gehören. Und das tut es sowieso schon. Und je früher wir das anerkennen, desto freier werden wir, das, was Gott gehört, ihm wieder abzugeben. Halleluja. Amen. Und dann gibt es diese blöde Frage. Mensch, muss ich brutto oder netto verzehnten? Falsche Frage. Muss ich mein gesamtes Einkommen verzehnten oder nicht? Was mit dem Wohngeld? Falsche Frage. Wenn du Gott liebst, dann erübrigen sich die ganzen Fragen. Amen. Halleluja. So ruhig geworden hier. Leute, bitte bleibt unsere Freunde. Okay? Ich will keinem zu nahe treten. Ich rede von Dingen, die hier funktionieren, die ich selbst erlebt habe. Amen. Und wir zwingen hier keinen. Du musst hier nicht spenden. Geh hier raus, guten Gewissens und froh. Aber nimm die Lektion mit. Egal, wo du hinkommst, in deine Gemeinde. Wenn du einen Armen siehst, wenn du irgendwas machst, gib und du wirst empfangen. Amen. Sehe und du wirst ernten. Dann immer noch Elisa, 2. Könige 4, 42, auch ganz toll, eine oft übersehene Geschichte. 2. Könige 4, 42, aber ein Mann von Baal Shalisha, das ist ein toller Name, Baal Shalisha, kam und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote. Die waren bestimmt für Elisa. Also Elisa bekam schöne Gerstenbrote, die waren nur für Elisa, okay? Und Elisa hat zu Hause Manieren gelernt. Er wusste, man muss teilen. Amen. Vers 20. Gerstenbrot und Jungkorn in seinem Sack. Er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Gib's weg. Moment, diese Brote waren frische Brote und das Korn war für dich, Elisa, für dich bestimmt, für dich, Mann Gottes, nimm. Und er sagt, hey, gib's weg, gib's den Leuten. Und sein Diener sprach, wie kann ich das 100 Männern vorsetzen? Er aber sprach, gib es den Leuten. Elisa kannte Jahwehire. Amen. Er sagte, ich bin am richtigen Ort, ich bin im Willen Gottes, ich gehorche ihm, ich teile und jetzt gib es ab, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Das klingt so nach Gott, Halleluja. Du kannst essen, es wird übrig bleiben. Unser Gott ist kein knauseriger Gott. Unser Gott ist kein Geizkragen. Halleluja. Amen. Er möchte uns reich beschenken. Er möchte uns reich geben an Finanzen, an Gesundheit, an Freude, an Segen, all den guten Dingen. Aber du kannst so nicht empfangen. Amen. Ja? Und du kannst so auch nicht empfangen. Du musst, was du hast, abgeben, damit die Hände frei sind. Und dann kannst du noch mehr empfangen. Amen. Ich bin bereit. Amen. Ja. Halleluja. Wie stehst du im Geist? Papa, danke, dass du ein bisschen... Nein, so, Papa, den ganzen, die volle Ladung, ja! Amen. Und Gott wird geben. Er war am richtigen Ort, er gab den Leuten und 100 Menschen wurden satt von einer Portion. Halleluja. Das kann Gott heute noch machen. Amen. Jetzt sagen sich seit einer halben Stunde wahrscheinlich Leute, Mensch, der predigt heute aus dem Alten Testament. Alles alter Bund, Altes Testament, heute nicht mehr gültig. Okay? Jetzt habe ich Neuigkeiten für euch. Halleluja. Jetzt im Neuen Bund, auch im Neuen Testament. Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2. Ihr kennt die Geschichte mit Jesus, wie er mit seinen Jüngern zur Hochzeit kommt und die haben da so ein Problem. Der Wein ist zu Ende. Übrigens, richtiger Wein. Richtiger Wein. Kein Traubensaft. Okay. Der Wein war zu Ende und dann sagt Jesus, oh, wir haben ein Problem. Ja, das weiß ich, sagt die Mutter. Und Jesus sagt, ich weiß, wir haben ein Problem. Ich werde dafür sorgen, das Problem wird gelöst. Und die Mutter wollte ihn pushen, er sagt, nein, ich lasse mich nicht drängen, ich mache das zu meiner Zeit auf meine Art und Weise. Jesus kannte seinen Vater. Jesus kannte Yahweh Jireh. Johannes 2. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Jesus war zuallererst im Gehorsam, er war auf dem richtigen Platz. Und jetzt wusste Jesus, wir müssen irgendetwas etwas geben. Ja, irgendwie müssen wir es abgeben. Er hat vielleicht gefragt, habt ihr noch Wein übrig? Nein, alles weg, bis zum letzten Tropfen. Na schade. Was habt ihr denn da? Der hat überlegt, eigentlich gar nichts. Wir hätten da noch ein bisschen Badewasser. Ja, lest mal nach, das waren 6 Krüge zur Reinigung. Das waren Reinigungskrüge. Da hat man sich die Hände, die Füße gewaschen, ja. Wir hätten da höchstens 6 Krüge, wir könnten da Wasser holen und dieses Badewasser auffüllen, wenn du magst. Ja. Jesus sagt, gut genug, okay, das funktioniert, ich kenne Yahweh Jireh, wir sind am richtigen Platz, jetzt geben wir Gott 6 Krüge Badewasser, mal gucken, was passiert. Das haben sie gemacht. Sie gaben Gott 6 Krüge Badewasser, Halleluja. Und Vers 8 heißt es, Johannes 2, 8, und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Übrigens immer noch Badewasser. Vers 9, als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und dann kennt ihr die Geschichte. Ja, spannend. Ihr müsst auf die Worte achten. Also es heißt hier in Vers 7, füllt die Krüge, korrekt? Also sie haben in Vers 7 die Krüge gefüllt. In Vers 8 heißt es, schöpft, also aus den Krügen heraus schöpfen, korrekt? So, und dann heißt in Vers 9, und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, nicht aufgefüllt hatten, das war vorher, die haben das Wasser nochmal geschöpft. Ja, hör mal zu, ganz spannend, ja. Jesus sagt, habt ihr Wasser, irgendwas da? Ja, Wasser, okay, bring das Wasser her. Die holen 6 große Behälter, füllen die mit Wasser auf und die schöpfen was? Wasser. Die schöpfen Wasser. Die schütten Wasser rein und die schöpfen Wasser raus. Sieht aus wie Wasser, riecht wie Wasser, schmeckt wie Wasser, ist abgestandenes Badewasser. Und die mussten jetzt gehorsam sein, das war so schwer. Die mussten Gott gehorchen und die mussten Jesus gehorchen. Sie mussten sie aufmachen und das Badewasser einem feinen Gaumen vorstellen. Bitte schön, trink mal Badewasser. Da brauchst du Glauben für, oder? Wenn da so ein Feinschmecker sitzt, nicht? Der den Jahrgang kennt und die ganze Geschmacksrichtung kennt und weiß, an welchem Hang die Trauben gewachsen sind. Ja? Ah, Badewasser. Da brauchst du Glauben für. Und die haben Jesus gehorcht und haben das Badewasser geschöpft und haben das Badewasser hingebracht. Das Beste, was sie hatten, haben sie gegeben. Und bumm, der beste Wein. Yahweh Jireh im Neuen Testament. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe vorgesorgt. Jesus kannte Yahweh Jireh. Er war am richtigen Ort, er war gehorsam, er verlangte Gehorsam und sie mussten etwas geben. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, Gott kann aus dem Nichts schöpfen, das weiß ich. Er kann aus dem Nichts was machen. Aber lest in der Bibel, überall, wo Vermehrungswunder geschehen, da musste Gott irgendetwas haben. Und die Menschen mussten, was sie hatten, abgeben. Ganz egal, wie viel du hast in deinem Leben, gib es Gott und Gott wird es vermehren. Amen. Halleluja. Manche Menschen geben dann 10 Euro und erwarten von Gott 100 Euro und wenn dann 100 Euro nicht eintrudeln, dann sagen sie, Mensch, hat nicht funktioniert. Weißt du, Gott zahlt nicht immer in Euros. Er zahlt manchmal in Gesundheit, Amen. Manchmal im Segen, ja? Manchmal in Geschenken. Gott zahlt zurück auf vielfältige Arten und Weisen. Das merkst du vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, aber wenn du zurückschaust auf ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und du siehst, Mensch, seitdem wir geben, ist der Segen da, dann wirst du wissen, es funktioniert. Jahwe Jireh funktioniert. Ich weiß, viele von euch hier geben. Fühlt euch jetzt nicht irgendwie bedrängt oder beleidigt. Ihr gebt, viele geben schon. Es funktioniert. Ich glaube, die geben, die freuen sich mit, die wissen, es klappt. Amen. Und die noch nicht geben, die dürfen das lernen. Halleluja. Amen. Okay, dann gehen wir weiter. Die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000. Ihr kennt die Geschichten alle. Und jedes Mal mussten sie etwas abgeben. Ne, damals, als dann die vielleicht 5.000 Männer da dort waren, vielleicht 20.000 Leute, 15.000 Leute insgesamt. Und was sagt Jesus? Was macht er? Jesus kennt Jahwe Jireh. Jesus kennt seinen Vater. Jesus weiß, ich bin im Willen Gottes. Jesus weiß, dieses Volk musste 3 Tage lang Evangelium hören. Und die sind jetzt hungrig. Was macht er? Da bringen die ihm die zwei Fische und die 5 Brote. Was würden wir machen? Das reicht nicht. Gott, warum? Kennt ihr das? Plötzlich werden die ganzen frommen Christen so ganz anders, ne? Warum? Gott, wo bist du? Und kennt ihr das? Verzweifelt, Panik, oh Gott! Du kennst Gott nicht. Du kennst Jahwe Jireh nicht. Jesus war ganz entspannt. Ja? Was machte Jesus? Er nahm das Brot. Oh, danke, Papa, für tolles Gerstenbrot. Er dankte Gott. Und dann gab er es ab. Amen. Er hat das Brot nicht selbst gegessen. Halleluja. Ihm hätte es gereicht. Aber er brach es und er gab es ab und sagt, nun fangt ihr an, auch abzugeben, Jünger. Und die Jünger mussten los und mussten im Glauben, vielleicht ganz verschwitzt, man, ein bisschen haben wir noch, ne? Abgeben, ja? Und wieder abgeben, das nimmt ja kein Ende, ja? Und die geben ab und es vermehrt sich. Warum? Weil sie Jahwe Jireh geglaubt haben. Es funktioniert. Und Gottes Mathematik ist so ganz anders, ja? Wenn du bei Gott teilst, wird es mehr. Halleluja. Ja, wenn du mit Gottes Dinge teilst, dann wird es mehr. Es vermehrt sich. Es kommt noch mehr Segen raus. Und so haben die verteilt und dann ist wieder Jahwe Jireh so sichtbar. Wenn Gott etwas gibt, dann bleibt meistens was übrig. Als die 5000 gespeist wurden, blieben 12 Körbe übrig. Wir würden sagen, Mensch, aus 2 Fischen und 5 Broten, 12 Körbe, schon ein großes Wunder. Nein, nein, die wurden alle gespeist und 12 Körbe blieben übrig. Bei der Speisung der 4000, da blieben 7 Körbe übrig. Das ist Jahwe Jireh. Und vom Übrigen sollt ihr leben. Halleluja. Da ist genug da. Gott sagt, gib doch mal, vertrau mir doch, investier doch mal. Versuch's doch mal. Und Gott sagt, ich werde Ernte geben. Ich werde zurückgeben. Und so wurden alle Leute gesund wahrscheinlich auch, gespeist. Und dann hatten die Jünger, die Angst gehabt haben und die gebangt haben, kriegen wir noch einen Happen ab? Wir geben ja alles ab. Kriegen wir? Jeder hat noch einen ganzen Korb mit nach Hause bekommen. Amen. Doggy Pack. Ja? Im Englischen, ja. So ein Ding, so ein Paket zum Mitnehmen, wenn du irgendwo im Restaurant warst, ja, und nicht alles schaffen konntest. Bitte einpacken. Takeaway, yes. Aha. Und die haben dann so 12 Sachen einpacken lassen, schwere Körbe. Und dann kamen die nach Hause und dann sagten die Ehefrauen, was ist das denn? Ja, das sind die Reste von Jesus. Ich meine, von dem, was Jesus gemacht hat, nicht? Die müssen sich in Grund und Boden geschämt haben, die Jünger. Das waren doch Zweifler gewesen, ja? Der Philippus kam doch an und hat kalkuliert, was sie alles machen könnten, wie viel Geld sie bräuchten. Und nachher musste Philippus mit dem Korb auf dem Rücken vielleicht nach Hause marschieren, ja? Reste von Jesus, ja? Übrig geblieben, ne? Und genauso geht es uns heute. Mensch, wir müssen doch Gott glauben und Gott möchte uns mehr schenken. Er hat so viel mehr Reste für dich, als das, was du heute genießt. Okay, lass uns weitergehen. Jetzt wird es ganz spannend. Der Petrus schon wieder. Der Petrus, der war ja so ein Großmaul. Ne? Überall, wo er hinging, riss er seine Klappe auf und sprach immer über das, was sein Meister alles kann. Eines Tages war er im Tempel und die Tempelsteuereintreiber, die fragten Jesus, hey, Jesus, euer Meister, zahlt er auch Tempelsteuer? Und Petrus natürlich, so wie er war, natürlich zahlt er Tempelsteuer. Was denkst du denn? Das ist doch mein Meister. Ne? Dann kommt er nach Hause und Jesus zitiert den Herrn und Petrus wird ganz, ganz beschämt. Muss schon wieder vorsprechen bei Jesus. Und Jesus sagt, was hast du dem gesagt? Ich habe dem gesagt, du zahlst die Tempelsteuer. Das stimmt doch gar nicht, sagt Jesus. Ich bin doch ein Kind, ich zahle doch keine Steuern, Petrus. Hast du keine Ahnung? Aber um das Ganze jetzt nicht irgendwie zum Anstoß werden zu lassen, wir regeln das folgendermaßen. Petrus, du gehst angeln. Und dann wirst du etwas erleben, Petrus. Und dann sagt Jesus zu ihm in Matthäus 17, Vers 27, wirf die Angel aus. Wir fangen mal an von Anfang. Matthäus 17, 27. Dann wird, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See. Hört ihr wieder? Eine ganz klare Angabe, wo er hingehen muss. Er muss gehorchen, er muss an den See gehen. Vielleicht sogar an einen ganz bestimmten Ort. Geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du ein Geldstück finden. Den nimm, oder das nimm, und gib ihn für mich und dich. Das klingt für uns so normal, das war überhaupt nicht normal. Das war total schräg. Also müssen wir mal vorstellen, der Petrus und der Johannes und der Jakobus, die hatten so einen tollen Laden laufen im Dorf. Ja? Das waren die besten Fischer im Dorf. Die hatten die größten Boote gehabt, die tollsten Netze. Das waren die gemachten Fischerleute. Ja? Und die gingen nie angeln mit der Angel. Die haben Netze gehabt, große Netze. Und die haben so richtig Knete verdient, die waren reich. Die haben hart gearbeitet, Fische gefangen, die Fische verkauft. Die hatten ein gutes Geschäft laufen. Und jetzt sagt Jesus zu dem im Dorf bekannten Petrus, ja, den kannten sie alle im Dorf, Petrus, der große Fischer. Und Petrus war ja eh so ein Maul. Ne? Und dann sagt Jesus zu ihm, jetzt nimm du bitte eine Angel. Ich, eine Angel, Jesus. Ist doch ein Witz, oder? Ich bin ein Profi, ich kann fischen. Wir sind Fischer, Jesus, weißt doch, wir sind Fischer. Nimm eine Angel. Und geh an einen bestimmten Ort und dann wirst du die Angel hinein und dann ziehst du die Angel heraus und dann wird es einen einzigen Fisch geben. Und der eine einzige Fisch ist genug für uns beide. Ich habe mich gefragt, warum eine Angel? Warum kein Netz? Warum musste Petrus, der gut fischen konnte, warum musste er eine Angel nehmen und kein Netz? Weißt du was? Wenn du mit Netz fischst, dann musst du nichts geben. Stimmt? Du ziehst das Netz durchs Wasser. Und die Fische, die reinkommen, übrigens, ach, das muss ich euch erzählen. Ich war in Gambia, ich habe Fischern geholfen beim Netz einziehen, das war toll. Am Meer. Haben wir fast eine halbe Stunde haben wir das Netz eingezogen. Harter Job haben wir gemacht. Und da musst du nichts tun, nur das Netz einziehen, die Fische sind drin. Okay, aber die Angel, bei der Angel ist es anders. Bei der Angel brauchst du einen Köder, Bait. Du brauchst einen Köder. Amen. Du musst einen Köder finden. Vielleicht ist er zu seiner Frau gegangen oder in den Garten gegangen, hat vielleicht irgendwie ein Stück Brot geholt von seiner Frau oder im Garten, vielleicht einen Wurm gegraben. Er musste irgendwas finden, es auf den Haken ziehen und dann die Schnur einwerfen. Richtig? Er musste etwas geben und er musste am richtigen Ort sein und dann würde es funktionieren. Jesus kannte Yahweh Jireh. Wenn du am richtigen Ort bist und das tust, was Gott dir sagt, im Gehorsam und gibst, dann wird Gott sich beweisen als Yahweh Jireh. Und wisst ihr, der See Genezareth, der hat ja gewimmelt von Fischen. Und gerade der eine Fisch, vielleicht von der letzten Ecke irgendwo, kam dahergeschossen und biss an diesen einen Haken an. Yahweh Jireh lässt grüßen. Und dieser eine Fisch hat genug Geld gehabt für die ganzen Tempelsteuern. Petrus war natürlich ganz anders angelegt. Mensch, Jesus, das können wir wieder hinbiegen. Ich gehe 2 Tage fischen. Ja, wir holen die ganzen Fische rein, ich verkaufe die und dann zahle ich die Tempelsteuer. Jesus sagt, nicht so, auf meine Art machst du das. Gehorchst mir einfach und ich segne dich. Und er hat gehorcht, er hat gegeben, er war am richtigen Ort und Gott hat für sie gesorgt. Und dann geht es weiter mit Fischen. Als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ja, und dann sagt Petrus, Mensch, dieser Jesus, der hat uns betrogen, der ist tot. Und lass uns fischen gehen. Schnauze voll, ich will einfach raus aufs Meer. Schöne Meeresluft, ich will einfach wieder fischen. Ja, und er geht fischen. Er verlässt den Willen Gottes. Er ist nicht mehr im Willen Gottes. Er sollte Evangelium predigen, er sollte Menschen fischen, aber er ist zurück zum normalen Fishing-Business. Er will einfach fischen gehen. Und er nimmt seine Jünger mit und die machen alle mit, ne? so ignorant wie sie waren und gehen mit Petrus mit und erleben keinen Segen. Die rackern sich ab, ihr könnt das nachlesen in Johannes 21. Die rackern sich ab die ganze Nacht. Es heißt in Vers 4, Johannes 21, Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Vers 5. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend und sehr lustig. Die haben die ganze Nacht gefischt. Die wollten Geld verdienen. Die wollten zurück und wieder Karriere machen im alten Beruf. Die wollten wieder dicke Knete machen. Die ganze Nacht investiert, geschwitzt und getan und gemacht und gefroren. Und die haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und das wurde schon morgen. Und dann steht Jesus am Ufer. Vers 5, das ist wirklich lustig. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ihm, nein, wir sind hungrig. Ja, warum seid ihr denn so ignorant? Warum fahrt ihr aufs Meer? Warum fangt ihr nicht Fische, Menschenfische? Warum seid ihr zurück in den alten Beruf? Habt ihr nichts zu essen? Nein. Er aber sprach zu ihnen, jetzt kommt wieder Jahwe Jireh, es kommt sowas von stark durch hier. Jahwe Jireh, er aber sprach zu ihnen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Moment mal, die ganze Nacht waren die am Fischen und die haben immer links gefischt, immer links. Ja, das Netz nichts raus, schupp, raus, kein Fisch. Ja. Das waren Profis, ja, die wussten, wie man fischt, okay? So. Und jetzt am Ufer steht Jesus, hey Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein! Versuch's mal auf der anderen Seite. Ich meine, Jesus war kein Fischer, Jesus war ein Zimmermann, okay? Also er war kein Fischer. Und er sagt, Leute, eigentlich auf der anderen Seite geht's viel besser. Er sagt, das Boot war vielleicht von da bis hier, das war nicht viel Unterschied, ja? Jesus sagt, ihr habt es auf der falschen Seite versucht, die ganze Nacht, ihr müsst mir gehorchen. Versuch's mal auf der anderen Seite, zur rechten Seite hin. Da wird's klappen, ja? Und ich weiß nicht, was Petrus gedacht hat. Oh, Meister, du hast doch keine Ahnung, du bist doch Zimmermann. Und er war gehorsam, er war trotzdem gehorsam. Er war gehorsam. Das heißt hier in Vers 6, da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Die waren alle rechts auf dem Boot. Halleluja. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Ja, die haben erkannt, hey, das ist Gott. Das ist Jahwe Jireh. Das ist Jesus. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Er wollte hin zu Jesus. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun an Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Halleluja. Jesus sagt, ihr seid total im falschen Dampfer. Ich war die ganze Nacht, ich hab beobachtet, ich habe euch gesehen. Ich habe hier ein Feuerchen gemacht, ja. Ich habe es mir gut gehen lassen am Lagerfeuer. Ich habe euch da hinten gesehen, wie ihr gemalocht habt, auf dem Meer. Ihr habt geackert und geschwitzt für nichts. Und ich habe euch hier ein Brot fertig gemacht. Übrigens, Jesus, der wusste, wie man Brot macht, ja, ganz real. Also Jesus hat Brot, ein Mehl genommen und Wasser genommen und Salz und vielleicht ein bisschen Hefe. Und er hat den Teig geknetet. Ja, er war Mensch, ja, er hat Hände gehabt. Oft ist alles so geistlich. Ja, bumm, Brot. Nein, er hat Brot gemacht. Er hat sich hingestellt, hat ihn zugeschaut, hat Brot geknetet, hat es gehen lassen wahrscheinlich sogar, ja. Hat Fladen gemacht, hat Brot gebacken für die Jünger. Und hat dann Fisch gefangen in aller Ruhe, hat den Fisch ausgenommen, die Schuppen ab und hat ihn schön zurecht gemacht. Er wusste, wie Petrus den Fisch mag, ja. Und alles bereit gemacht, hat auf die Jünger gewartet. Wo bleiben sie denn? Er wollte ihnen sagen, Jungs, wenn ihr auf dem falschen Dampfer seid, werdet ihr keinen Segen erleben. Kommt zurück zu mir. Kommt an den Ort, wo der Segen ist. Seid meinem Auftrag gehorsam. Und dann gibt es ja auch Fisch und sogar Brot und warmes Kohlenfeuer nachts. Amen. Und das darfst du heute beanspruchen für dein Leben. Ich möchte uns heute herausfordern. Es geht nicht gar nicht so sehr ums Geld. Es geht darum, dass wir mutig sind, Gott zu vertrauen. Gott möchte uns gebrauchen. Gott möchte so viele von uns allen hier freisetzen, dass wir in den vollzeitigen Dienst gehen können. Wenn du nicht in den vollzeitigen Dienst gerufen bist, geh nicht. Aber Gott möchte dich freisetzen, dass du geben kannst, dass du segnen kannst. Halleluja. Jetzt komme ich zum Schluss. Ist heute gar nicht so mein Thema. Aber der Herr wird euch segnen. Amen. Jahwe Jireh ist im Neuen Testament da. Römer 8, Vers 32, da heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott möchte dir alles schenken. Halleluja. Gott sagt, komm in meinen Willen. Gehorche mir. Fang an zu geben. Gib dich hin. Gib deine Zeit, dein Können. Egal, was du hast. Wenn es ein Telefonbuch ist, gib Gott ein Telefonbuch, Mensch. Aber gib ihm was. Und Gott sagt, ich werde dich segnen. Es wird funktionieren. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob. Gott sagt, alles, was ich versprochen habe, ist Ja. Ich stehe dazu. Du kannst dich auf Gott verlassen. Ich hatte viele Schwierigkeiten gehabt, mich auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen als Vater. Mein Vater war nicht so toll. Aber ich habe es gelernt. Meinem Gott kann ich vertrauen. Meinem himmlischen Vater kann ich vertrauen. Meinem himmlischen Vater kann ich wirklich Dinge anvertrauen. Er sorgt für mich, er lässt mich nie im Stich. Und oft, wenn ich unterwegs bin, ganz allein irgendwo, ist in Afrika oder in Asien, egal wo, weißt du, wenn keiner mehr da ist, wenn das Licht ausgeht und keiner mehr da ist, die ganzen Gäste wechseln und alles, dann weißt du, okay, Gott ist da. Er liebt dich. Und er hat für dich gesorgt, er hat vorgesorgt. Und der Segen ist da und die Freude ist alles da. Gott sagt, ja, ich habe für dich gesorgt, ich bin da, ich bin mit dir. Und weißt du, ich möchte nirgendwo lieber sein, als im Willen Gottes, auch wenn es in Pakistan ist. Ich möchte im Willen Gottes sein. Und da ist der Segen. Matthäus 6, ihr kennt das Kapitel. Ich lese den letzten Vers. Trachtet viel mehr zuerst. Trachtet viel mehr und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So werdet ihr euch alles andere hart erarbeiten. Ja, aber so denken wir doch, ne? Gott vertraut und nein, Gott sagt, hey, investiere dich in das Reich Gottes. Ich bin Jahwe Jire und ich werde dir alles andere hinzufügen. Du wirst eine tolle Ehefrau kriegen. Hey, ich bin gesegnet. Amen. Ja. Gesunde Kinder. Yay. Alles da. Halleluja. Und vieles mehr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles hinzugefügt werden. Also sei im richtigen Ort. Geistlich, emotional, geografisch. Zweitens, sei gehorsam. Demütige dich unter Gottes gewaltige Hand. Damit er dich erhöht zur richtigen Zeit. Wirf alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt schon für dich. Er heißt Jahwe Jire. Er ist der Gott, der vorsieht. Er liest die Zeitung von morgen. Er weiß, was dir morgen begegnen wird. Und er ist so gut. Er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Er kennt deine Probleme von morgen. Er sagt, ich habe schon eine Lösung dafür. Deswegen kannst du entspannt sein. Und dann gib das bisschen, was du hast. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das bisschen, was du hast, kannst du Gott geben und er wird es vermehren. Amen. Gib es in deine Gemeinde. Gib es den armen Leuten. Gib es dorthin, wo der Herr dich hinführt. Aber gib es dem Herrn und er wird es vermehren. Halleluja. Philipper 4, wir kennen alle Vers 19, nicht wahr? Kennen wir alle. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Allen Mangel ausfüllen. Aber lest mal Vers 18. Ich habe alles und habe Überfluss, ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Er sagt, ich habe von euch ein Opfer empfangen. Ihr habt gegeben, Gemeinde zu Philippi, ihr habt gegeben. Und weil ihr gegeben habt, weiß ich, Paulus, ich kenne Jahwe Jire, weiß ich, dass mein Gott, dass mein Jahwe Jire allen euren Mangel ausfüllen wird. Das sagt Paulus. Schwarz auf weiß. Und er nimmt den Mund so voll. Ja? Paulus, das kannst du nicht sagen. Die haben dir nur ein Geschenk geschickt. Paulus, Leute, weil ihr in mein Leben investiert habt, wird Gott euch so reich beschenken, ihr werdet keinen Mangel haben. Das sagt Paulus. Warum? Paulus kennt Jahwe Jire. Er weiß, die Gemeinde in Philippi, sie waren gehorsam. Vom ersten Tag an haben sie unterstützt im Evangelium. Sie waren gehorsam. Und weil sie es waren, weil sie gegeben haben, sagt Paulus, Gott wird euren Mangel ausfüllen. Das verspricht er ihnen. Woher wusste er das? Er kannte Jahwe Jire. Gib das bisschen, was du hast. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum erleben wir das heute nicht so sehr? Warum meinen heute viele, das Geben funktioniert? Ich weiß, den ganzen Quatsch im Fernsehen, wo es heißt, Mensch, gib jetzt so und so viel Euro oder Dollars und dann kriegst du... Das ist, also wenn jemand Druck macht, bitte nicht geben. Amen. So, eins meiner Prinzipien. Wenn du Druck machst, kriegst du nicht mehr von mir. Amen. Okay. Aber wir erleben das nicht, weil wir Gott nicht kennen. Petrus sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Wie? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Du musst Gott erkennen als Yahweh Jireh heute Abend. Der Gott, der vorsieht und vorsorgt. Und wenn du ihn erkannt hast als diesen Gott, dann wird er anfangen, in deinem Leben entsprechend zu wirken. Dann wirst du ihm Raum geben. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Halleluja. 1. Mose 22, Vers 8. Da fragte er der Sohn, der Isaak: Mensch, wir haben alles da, wir haben Feuer, wir haben Holz, aber wo ist das Brandopfer, wo ist das Lamm? Und Abraham sprach: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Er sagt, Gott wird für ein Lamm sorgen. Vers 14. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und Yahweh Jireh offenbart sich ganz stark und ganz neu und einmalig auf dem Berg. Es war prophetisch gewesen. Abraham sagte, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Weißt du was? Er hat in Christus auf dem Berg Golgatha für dich gesorgt. Halleluja. Das ist Yahweh Jireh in Fleisch. Yahweh Jireh Mensch geworden. Und er stirbt auf Golgatha. Er hat alles gesehen, die ganze Not, die ganzen Probleme, deine Krankheiten, deine Sünden, die Flüche. Und er hat vorgesorgt. Er ist am Kreuz gestorben, damit du frei sein kannst. Damit du Vergebung haben kannst. Ich glaube, es war der gleiche Ort. Der Berg Moria und Golgatha. Und ungefähr 1800 Jahre später stirbt am gleichen Ort tatsächlich Jesus Christus, Yahweh Jireh. Und er ist gestorben in der Vorsehung. Er wusste, dass du eines Tages leben würdest. Und weil er dich gesehen hat und deine Probleme schon kannte und deine Sünden schon kannte und deine Krankheiten schon kannte, ist er für dich auf Golgatha gestorben. Er ist Yahweh Jireh. Das Problem ist ihm bekannt gewesen. Er hat die Zeitung von vor über 3.800 Jahren gelesen. Er wusste genau, was heute passieren würde. Und er hat bezahlt. Und heute darfst du frei werden. Heute darfst du Vergebung erleben. Einer meiner Lieblingsverse, den kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Johannes 1, Vers 29. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegträgt. Halleluja. Und Johannes der Täufer hat Jesus gesehen. Hey, da ist Yahweh Jireh. Er hat vorgesorgt. Da, das Lamm Gottes ist da, das, der Widder oder das Lamm, das geschlachtet wurde. Es ist da. Gott hat vorgesorgt. Das Evangelium. Du musst heute nicht ewigen Tod erleben. Du musst heute keine Krankheit erleben. Du musst nicht mal Flüche und Armut erleben. Du kannst heute befreit werden von Flüchen, befreit werden von Krankheit, vor allem befreit werden von Sünde, weil Gott Yahweh Jireh ist und weil Gott vorgesorgt hat in Christus Jesus. Halleluja. Im Alten Testament starben alle Menschen im Blick auf den kommenden Meschiach, auf den kommenden Messias. Heute schauen wir zurück im Blick auf den gekreuzigten, auferstandenen Meschiach, auf Jesus zurück. Gott hat gesorgt. Und wisst ihr, das ist so, so schön, das ist so wunderbar. Gott hat uns nicht allein gelassen. Er hat unsere ganze Not gesehen, die ganzen Schwierigkeiten gesehen, die ganzen Beziehungskisten gesehen, die ganzen Probleme gesehen, den ganzen Mist. Die ganzen Kriege und die Abtreibung und alles, was da war, hat er alles gesehen gehabt. Und er sagte, hey, ich werde vorsorgen. Und er hat Jesus geschickt und er hat alle Sünden, alle Flüche, alle Krankheiten auf sich genommen. Und ich bin heute frei. Halleluja. Ich bin versorgt. Und ich brauche keine Angst zu haben. Morgen kommt ein besserer Tag. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich habe ewiges Leben. Gott sorgt für mich, Gott heilt mich. Wovor sollte ich Angst haben? Halleluja. Schließt mal eure Augen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir preisen dich, denn du bist Yahweh Jireh. Und Vater, ich liebe dich, weil das wirklich funktioniert und weil du heute noch Yahweh Jireh bist. Vater, wir danken dir. Du bist ein wunderwirkender Gott. Vater, ich danke dir für all die Dinge, die du schon getan hast. auch durch GEN, Vater, wo wir erleben durften, wie du Wunder gewirkt hast. Vater, wir preisen dich. Du bist tatsächlich der Gott, der vorsieht und der Gott, der vorsorgt. Und Vater, dort, wo es nicht mehr weiterzugehen scheint, hast du schon eine Lösung parat. Ich danke dir. Wir preisen dich. Und heute will ich dich fragen, wenn es Sünde in deinem Leben gibt, dann musst du nicht verzweifeln. Dann darfst du die Sünden Jesus abgeben, denn er hat vorgesorgt. Er hat die Sünden bezahlt. Und er will die Sünden dir heute vergeben. Er hat bereits bezahlt. Und ich möchte gerne mit dir beten. Wenn du sagst, ich brauche Sündenvergebung oder ich brauche vielleicht Jesus in meinem Leben, zum ersten Mal will ich ihn einladen, oder ich brauche Sündenvergebung, dann will ich mit dir beten. Und wenn du das möchtest, dann heb mal bitte deine Hand. Dankeschön. Danke. Danke da vorne. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, danke, Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Auch wenn du die Hand nicht gehoben hast, darfst du trotzdem mitbeten, um den anderen zu helfen. Lass uns gemeinsam beten. Sprich mir bitte nach, sag: Jesus Christus, du bist Yahweh Jireh. Du hast für mich vorgesorgt. Du hast meine Sünden bezahlt. Jesus, ich brauche jetzt Sündenvergebung. Danke, dass du meine Sünden jetzt vergibst. Ich nehme das Opfer jetzt an. Denn du bist das Lamm Gottes. Danke, Jesus. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und ich habe ewiges Leben. Amen. Jetzt lass mal für Jesus klatschen. Halleluja.